Guten Abend und herzlich willkommen zu dieser Sendung. Eine Frau will eine schnelle Scheidung von ihrem Ehemann, von ihrem muslimischen Mann, weil der sie immer wieder schlägt. Eine Richterin lehnt das ab, weil im Koran ein Züchtigungsrecht eben vorgesehen sei. Ein Terrorist schweigt ein paar Jahrzehnte darüber, ob er einen Mann nun erschossen hat oder nicht, und kann jetzt trotzdem auf Gnade hoffen, weil ein anderer auf die Idee kommt, nach 30 Jahren plötzlich zu sagen, nein, der war es nicht. Ist unser Recht richtig aufgestellt? Für solche Fälle sind die Richter, mit denen wir es in Deutschland zu tun haben, noch gut genug. Rätseljustiz ist der Titel dieser Sendung. Zu Gast sind unter anderem zum ersten Mal überhaupt über diesen Fall redend Scheherazade. Es ist die Ehefrau aus dem sogenannten Koranurteil, das ich gerade zitiert habe. Sie ist immer noch nicht von ihrem Mann geschieden. Guten Abend, Scheherazade. Susanne Nichtsiol ist bei uns. Ihre 9-jährige Tochter wurde von einem 23-jährigen Autofahrer in einer Tempo-30-Zone mit 60 km/h totgefahren. In zweiter Instanz hob das Gericht die 2-jährige Haftstrafe auf. Der Täter kam mit einer Geldstrafe davon. Wir wollen heute wissen, warum das so ist. Guten Abend, Frau Nichtsiol. Wolfgang Ahrenhöfel kann vielleicht helfen. Er ist Richter, aber eben auch Präsident des Deutschen Richterbundes. Guten Abend, Herr Ahrenhöfel. Gisela Friedrichsen, Fachkraft aus den Medien, Deutschlands bekannteste Gerichtsreporterin. Steffen Ufer, Strafverteidiger, Ex-Partner von Rolf Bossi. Auf seiner Mandantenliste Namen wie zum Beispiel die des Oetker-Entführers Zloff, Konstantin Wecker oder auch Peter Graf. Guten Abend, Herr Ufer. Und zum aktuellen Fall heute bei uns der Stuttgarter Generalstaatsanwalt Klaus Pflieger. Er war einer der Ankläger gegen den Terroristen Christian Klar und Gerhard Baum, ehemals Innenminister, und zwar zu einer der Hochzeiten der RAF von 78 bis 82. Guten Abend, Herr Baum. Ja. An Sie beide erstmal die Frage, es gibt heute die Entscheidung der Hafterleichterung für Christian Klar. Ist das denn in Ordnung? Ist das gerecht, dass der jetzt nach 24 Jahren abgesessener Haft mal zwischendurch raus darf?
Absolut in Ordnung. Es gab ja ein Zögern in der Justiz oder beim Justizminister, nachdem Herr Klar ein abstruses Grußwort mit Kapitalismuskritik von sich gegeben hat. Da hat man geglaubt, man könne daraus schlussfolgern, dass er noch gefährlich ist. Das ist natürlich nicht der Fall. Mhm. Auch ein Strafgefangener hat das Recht, Meinungen zu äußern, auch eben ganz abwegige Meinungen. Es ist an der Zeit, dass er mit der Freiheit in Kontakt kommt, denn unser Strafvollzug ist auf Resozialisierung ausgerichtet.
Und auch der Strafvollzug würde er sowieso entlassen.
Auch der Strafvollzug eines Lebens zu lebenslanger Haft Verurteilten ist auf Resozialisierung angelegt. Das heißt, lebenslang ist nicht lebenslang. Und spätestens 2009 kommt er frei und er muss sich jetzt daran gewöhnen. Es könnte sein, dass er früher freikommt, wenn der Bundespräsident eine Gnadenentscheidung trifft.
Ist ein Widerspruch in dieser Runde zur Hafterleichterung für Christian Klar von Ihnen?
Eine etwas andere Bewertung. Die absolute Sicherheit, Herr Baum, dass Christian Klar im Januar 2009 freikommt, besteht eben nicht. Es wird ja momentan noch geprüft, ob Christian Klar noch gefährlich ist. Mhm. Eine Haftentlassung kommt dann nur in Betracht und muss dann auch erfolgen. Das Gericht hat ja 26 Jahre als Mindestverbüßungszeit festgelegt. Die wären im Januar 2009 vorbei. Ja. Aber dann kommt keine Haftentlassung in Betracht, wenn der Kandidat, in diesem Fall Christian Klar, weiterhin für die Allgemeinheit gefährlich ist. Und genau diese Frage wird momentan geprüft.
Zum zweiten Mal.
Zum zweiten Mal.
Beim ersten Mal ist die Prüfung ja positiv ausgegangen.
Beim ersten Mal hat der Gutachter gesagt, jawohl, ungefährlich. Und dann kam dieses unglückliche Grußwort dazwischen, was für das Justizministerium Baden-Württemberg der Anlass war, diese Thematik noch mal zu prüfen.
Sinngemäß hat er in etwa gesagt, es ist jetzt an der Zeit, dass der Kampf gegen den Kapitalismus sozusagen in eine neue Phase gerät.
Das sagen so viele in unserem Lande und sind frei.
Ja, aber nicht alle haben vorher ein paar Menschen umgebracht.
Ja, aber auch
im Kampf gegen diesen Kapitalismus.
Solange er nicht den bewaffneten Kampf propagiert, ist das irrelevant.
Jetzt kommt einer, nämlich ein anderer Terrorist, Herr Bog, und sagt plötzlich, der hat gar nicht geschossen im Fall Buback. Er hat angerufen, den Sohn, Michael Buback, und der hat darauf dann gesagt, wenn das so ist, dass der meinen Vater nicht erschossen hat, dann soll der Präsident ihn auch bitte begnadigen. Herr Pflieger, Sie haben den Kontakt wohl hergestellt zwischen Herrn Buback und Herrn Bog. Warum kommt der Bog so spät damit raus, mit dieser Geschichte nach 30 Jahren?
Das ist alles, was uns verwundert, dass er jetzt plötzlich daherkommt. Peter Jürgen Bog hat ein sehr merkwürdiges Aussageverhalten in den letzten 25 Jahren an den Tag gelegt. Ich war von Anfang an im Jahr 1981 für ihn zuständig. Da hat er alles bestritten, an seinen Händen würde kein Blut kleben. Und dann hat er nach 15 Jahren bei mir in einer Lebensbeichte zugegeben, dass er an einer der schlimmsten Taten, nämlich der Entführung Hans-Martin Schleyers und der Ermordung seiner Begleiter, unmittelbar mitgewirkt hat, also tödliche Schüsse abgegeben
hat. Er hat uns alle getäuscht.
Man muss auch noch mal sagen, die Lebensbeichte hat er nicht einfach mal so gemacht, sondern es sind einfach nach dem Zusammenbruch des Kommunismus aus der DDR ehemalige Terroristen rausgekommen. Die haben ihn belastet oder haben jedenfalls gesagt, es war so oder so. Und erst dann hat er sich mal entschlossen, okay, dann gebe ich mal was zu. Ja. Also das ist, Sie sagen, ein interessantes Verhältnis zur Wahrheit. Andere sagen, er ist ein notorischer Lügner oder der Karl May der RAF. Ja. Und trotzdem vermitteln Sie einen Kontakt dann zu Herrn Buback?
In der Tat, es gibt eine Formulierung seiner früheren Ehefrau Waltraud Bo, die sagt genau, Typ, du hast ein taktisches Verhältnis zur Wahrheit. Das ist ganz typisch für Peter-Jürgen Boog. Nur er hat tatsächlich auch dann eine Lebensbeichte abgelegt und sich selbst belastet. Und ich habe mir damals erlaubt zu sagen, soweit er sich selbst belastet, muss man ihm glauben. Damals hat er noch vor 15 Jahren sich strikt geweigert, seine Gesinnungsfreunde innerhalb der RAF zu verraten, wie er es damals formuliert hat. Und umso mehr überrascht es natürlich jetzt, dass er jemand belastet, Stefan Wisniewski, in Bezug auf diese Tat, nämlich der Erschießung Generalbundesanwalts Buback und der Begleiter Göbel und Förster. Das ist ein neues Verhalten, das mit dem früheren nicht übereinstimmt.
Und deswegen glauben Sie ihm jetzt eher? Weil der Wisniewski, wenn es hart auf hart kommt, wird das Verfahren wieder aufgerollt und dann geht er für eine Tat, für die er bisher nicht verurteilt worden ist, möglicherweise noch mal ins Gefängnis?
Ja, also ich möchte davor warnen, dass man zu schnell schießt mit der Glaubwürdigkeit. Aha. Die Bundesanwaltschaft, das ist meine Überzeugung, wird sich der Sache sehr genau annehmen und überprüfen, kann man eventuell eine Anklage gegen Wisniewski auf so eine Aussage Peter-Jürgen Boog stützen.
Glauben Sie denn dem Boog? Und können Sie mir sagen, warum der jetzt so spät damit kommt?
Also ich habe immer Zweifel gehabt bei Boogs Aussagen und ich habe die weiterhin. Aber wie gesagt, ich möchte der Bundesanwaltschaft da nicht vorgreifen. Ich möchte aber eine Formulierung von Ihnen aufgreifen. Ist denn das möglich, dass man nochmal angeklagt wird, Stefan Wisniewski? Das ist fraglos möglich, denn er war bisher nicht Beschuldigter dieses Tatkomplexes Buback. Da war er nie im Verdacht gestanden und jetzt kommt dieser Verdacht auf und dementsprechend wäre theoretisch eine erneute Anklage und Verurteilung möglich.
Herr Baum, Sie haben mit Boog auch telefoniert, beziehungsweise er hat Sie angerufen und hat Ihnen auch gesagt, er möchte jetzt gerne mal, und zwar den Bundespräsidenten sprechen, und Sie haben den Kontakt gemacht?
Ja, also das Motiv von Boog war und ist, klar zu helfen. Er hat gesagt, der klar trägt etwas, was er nicht tragen muss. Er hat, wie wir jetzt wissen, sagt er, er hat gar nicht geschossen. Juristisch ist das irrelevant, denn er war auf jeden Fall, nach dem, was wir heute wissen, Mittäter. Ob er das Fluchtfahrzeug fährt oder ob er schießt, hat juristisch nichts zu bedeuten und mindert auch seine Schuld nicht. Also insofern hat der Boog etwas Falsches vorausgesetzt. Er glaubte, er könnte Herrn Klar entlasten.
Wie kommt er jetzt, Entschuldigung, wieso will er das jetzt ausgerechnet nach 30 Jahren tun?
Also ich habe das Gefühl, dass dieses Schweigekartell bröckelt. Sie müssen sich vorstellen, das ist, die Taten sind aus der Anonymität einer Gruppe herausgemacht worden. Die individuelle Verantwortung wurde in der Gruppe sozusagen versteckt. Und jetzt bricht das auf. Wir sind ja interessiert und die Gerichte waren interessiert, die Individuen zu sehen, die sich schuldig gemacht haben. Und wir haben jetzt die Chance, meine ich, dass dieses Schweigekartell bröckelt. Das müssen wir unterstützen. Ich sage zum Beispiel, wenn Herr Klar um Gnade bittet, den Bundespräsidenten, was ich verstehe, seit 4 Jahren hat er einen Antrag da liegen, dann könnte er daran mitwirken, jetzt den Fall Buback aufzuklären. Er sollte uns mal sagen, wie ist es denn gewesen,
was er getan hat.
Ich halte es für möglich, dass auch Gnade ausgesprochen wird für Herrn Klar. Das darf nicht ausgeschlossen sein. Der Bundespräsident hat zu entscheiden, ob er gnadenwürdig ist. Aber er muss mitwirken. Beispielsweise müsste er hier jetzt mitwirken. Und Herr Boog, dessen Glaubwürdigkeit ich jetzt nicht abschließend hier beurteilen will. Er hat uns einmal schrecklich belogen, alle miteinander.
Einmal, sagen Sie.
Ja, in dieser entscheidenden Frage, ob er Blut an den Händen hatte oder nicht.
Wer sagt Ihnen denn, dass er jetzt den Bundespräsidenten nicht nochmal belügt, den Herrn Köhler?
Es gibt jetzt zwei andere Zeugen, die herangezogen worden sind vom Spiegel, das ist Verena Becker und Silke Meyer-Witt. Und wenn die das Gleiche gesagt haben, muss man dem nachgehen. Auch da bin ich sehr vorsichtig. Das heißt, Herr Boog steht eben nicht alleine. Mhm. Und das ist die Situation, vor der der Generalbundesanwaltin steht. Morgen wird sie eine Entscheidung treffen, welche Verfahren sie aufnimmt. Wir müssen diesen Informationen nachgehen. Mhm. Denn es ändert sich etwas, mindestens im Falle der Wisniewski, der bisher nicht angeklagt war. Im Falle Volkerts wird sich wohl wenig tun, denn er war immer an dem ganzen Tatkomplex beteiligt.
Der war aber gar nicht im Lande und soll ist
ja, aber er hat vorher mitgewirkt, er hat an der Planung mitgewirkt.
Er ist verurteilt worden für den Mord am Buback und man weiß durch eine Aussage, Sie haben es gerade zitiert, Silke Meyer-Witt, er war gar nicht im Lande an dem Tag, also, an dem Buback ermordet wurde.
Was wirklich stattgefunden hat.
Es ist wichtig, dass man das klarstellt.
Ja, darf ich mal hören, Frau Friedrichsen, was Sie gerade gesagt haben mit
dem Ja, mich wundert halt bei Bogen ein bisschen, dass er ins Reden kommt in einem Fall, wo es eigentlich nicht drauf ankommt. Sie sagen, er weiß das vielleicht nicht, dass er dem klar nicht helfen kann. Ich würde sagen, jemand mit der Erfahrung von Herrn Boog weiß das vielleicht schon. Der soll doch mal sagen, wer Herrn Herrhausen umgebracht hat oder so etwas. Dann wäre ich bereit zu akzeptieren, dass die Mauer des Schweigens oder dass das Schweigen jetzt bröckelt. Mhm. Aber solange er nur etwas sagt, wo es eigentlich nicht drauf ankommt,
ja, das ist wollen wir nicht ermutigen, statt jetzt zu sagen, wir legen gar keinen Wert darauf.
Dass man dem nachgehen muss,
okay. Sie haben doch vollkommen recht. Die Morde ab 1985, Herrhausen, Braunmühl, Beckert, Zimmermann, die sind völlig unaufgeklärt. Ja. Deshalb ist das Kapitel RAF, was die strafrechtliche Ahndung angeht, überhaupt nicht abgeschlossen. Da muss etwas geschehen. Vielleicht gibt es jetzt eine Bewegung. Schleyer ist nicht vollkommen aufgeklärt. Die Stockholmer Botschaft, der Überfall auf die Botschaft ist nicht vollkommen aufgeklärt. Das heißt, die leben in einem Schweigekartell. Und deshalb haben die Gerichte ja auch gesagt, sie sind zumindest Mittäter. Wir wissen nicht genau, was sie gemacht haben, aber sie waren dabei. Und jetzt besteht die Chance, genauer herauszufinden, was wirklich war.
Besteht die Chance, Ihrer Meinung nach, Herr Ufer? Ich meine, es ist also ja eigentlich Ihr Metier, aus Angeklagten oder Tätern oder verurteilten Tätern herauszufinden, ne?
Also ich bin, weiß Gott, Verteidiger mit vollem Herzen und gönne deshalb auch dem Herrn klar, dass er Vollzugslockerungen bekommt. Was ich überhaupt nicht verstehen kann, ist, dass jemand mit dieser Anzahl von Morden und auch mit diesem Motiv, ideologisch verbrämten Motiv, hier gnadenwürdig sein sollte. Gnadenwürdig ist bei uns nur jemand, der schwerst krank ist, dessen Angehörige schwer krank sind oder bei dem sich herausstellt, dass nun plötzlich Milderungsgründe da sind, die völlig aus dem Rahmen fallen und die bei der Urteilsfindung überhaupt nicht bekannt sind. Und das kann jetzt nicht sein, dass nun hier die Kumpane, sage ich jetzt mal, um die Dinge hier deutlich darzustellen, hergehen und die Rollen neu verteilen und unseren Bundespräsidenten letztlich manipulieren, in einem Fall, wo ich nicht verstehen könnte, er wird dann manipuliert, wenn es wirklich auf den Punkt ankäme, den Sie offenbar mit angestoßen haben, ob nun der Herr Klar nur das Fluchtauto gefahren hat oder am Sozius des Motorrads. Also das ist wohl der Punkt, um den es jetzt für den Sohn geht und der jetzt hier auch in der Öffentlichkeit diskutiert wird. Ich meine, meine Mandanten, der normale Mörder, sage ich jetzt mal, der kann das überhaupt nicht verstehen, dass so jemand mit dieser Vielzahl von Morden, die nur von einer Reihe von Sympathisanten, die sich heute wieder melden, etwas verbrämt gewesen sind und weiter verbrämt werden, dass die nun deshalb besser behandelt werden sollen. Das ist nicht nachvollziehbar.
Erlauben Sie eine Erwiderung von Herrn Baum und dann auch Herr Ahrenhöfel und Herr Flieger
wollen. Bundespräsidenten, RAF-Terroristen, zugegeben, jeder Fall ist anders, begnadigt. Der Bundespräsident hat das Gnadenrecht. Es gibt keine Voraussetzung dafür, nirgendwo ist das aufgeschrieben. Es gibt keinen Anspruch darauf. Es ist eine freie Entscheidung, die der Bundespräsident trifft. Und in Angesicht des Strafgefangenen, um den es hier geht. Und das muss der Bundespräsident auch in diesem Falle tun. Er wird das ja tun. Er kümmert sich ja um den Fall. Er beschäftigt sich mit dem Fall. Und Sie können nicht von vornherein sagen, wir schließen Gnade für so einen Täter aus. Das ist nicht drin. Das ist nicht die Praxis in unserer Republik.
Gnadeentscheidung muss nicht begründet werden. Das ist richtig. Insoweit ist das alles jeder Argumentation zugänglich. Aber dass jetzt nun von außen über, ich sag's noch mal deutlich, über die Ex-Kumpanen Einfluss genommen werden soll.
Darf ich Herrn Ahnenhöfe dazu einmal, den wir noch nicht gehört haben zum Fall? Das würde mich interessieren.
Dieser Typ, der ein möglicherweise taktisches Verhältnis zur Wahrheit hat, Herr Bog nämlich, der hat jetzt eine Welle von Spekulationen ausgelöst. Und ich meine, man sollte zunächst mal abwarten, was die Generalbundesanwaltschaft jetzt tut. Den Sachverhalt ermitteln und dann können wir ihn bewerten. Aber erst muss mal der Sachverhalt feststellen. Ich habe so den Eindruck, dass jetzt also wilde Spekulationen in allen möglichen Richtungen, laufen, ohne dass man überhaupt einen klaren Sachverhalt hat.
Das Interessante ist, wir hätten vielleicht jetzt schon einen klareren Sachverhalt, wenn das stimmt, was der Spiegel auch noch schreibt. Er bezieht sich ja auf zwei Aussagen. Die eine wurde getroffen von Frau Becker gegenüber dem Verfassungsschutz angeblich vor etwa 30 Jahren. Da hat sie schon mal gesagt, genau so war es gewesen, oder waren es 20 Jahre, also vor 20 Jahren, Anfang der 80er, Anfang der 80er Jahre, da hat sie auch gesagt, es war der Wisniewski und der Klar ist gefahren. So.
Soll sie gesagt haben.
Ja. Und die zweite Geschichte ist, Silke Meyer-Witt vom BKA vernommen, nachdem sie aus der DDR in die Bundesrepublik kommt. Sie hat gesagt, jedenfalls der Volkerts war nicht dabei, weil der war bei mir in Amsterdam. So habe ich es verstanden. Beide Sachen wussten Sie von diesen Aussagen? Nein. Sie waren Innenminister zu der Zeit, wo die, also vielleicht noch Anfang der 80er Jahre, eigentlich hätten Sie es wissen müssen, wenn Frau Becker dem Verfassungsschutz etwas gesagt haben als Oberster Dienstherr.
Nicht gewusst. Also es gibt ja Situationen, wo der Verfassungsschutz Leute, die reden, schützen muss.
Wusste der Ankläger zu der Zeit von dieser Aussage?
Ich persönlich nicht und die Bundesanwaltschaft, davon gehe ich aus, wusste auch nichts von dieser Information, die jetzt im Raum steht von Verena Becker. Was wir wussten, das ist die Aussage von Silke Meyer-Witt, die habe ich teilweise selber vernommen.
90er Jahre, also 10 Jahre später.
Unmittelbar nach der Wende, als sie aus der DDR zu uns gekommen ist. Ja. Mir sind zwei Punkte wichtig. Es wird momentan der Eindruck erweckt, auch aufgrund dieser Aussagen, Urteile seien falsch.
Nein, stopp, ich möchte, bevor wir dahin kommen, ich möchte nur mal wissen, wie es kommt, dass ein Innenminister, dass ein Chefankläger von einer solchen doch wichtigen Aussage nichts wussten, zu einer Zeit, wo Urteile vorbereitet und Verfahren vorbereitet wurden.
Das wird genau auch Aufgabe der Bundesanwaltschaft sein. Die Bundesanwaltschaft wird es klären müssen, ob es eine zweite Aussage gibt, neben Bog, die vielleicht den Hinweis auf Stefan Wisniewski konkretisieren könnte.
Aber der Spiegel saugt sich das doch nicht aus den Fingern, oder, Frau Friedrichsen?
Also ich gehe mal davon aus, dass es nicht aus den Fingern gesogen ist, aber ich kann dazu nichts sagen. Nicht?
Also
ich
aber es kommt darauf an, das ist dass zum Beispiel eben Verfassungsschutz und Ermittlungsbehörden sind in der Regel getrennt. Ja. Das Zweite ist von Bedeutung, dass manchen Leuten Vertraulichkeit zugesagt wird. Also dieses Trennungsgebot ist etwas, was insbesondere in der Zeit ausgesprochen hochgehalten wurde. Mhm.
Aber es wurde ja zu der Zeit dann eine Anklage vorbereitet gegen jemand, der dann auch verurteilt wurde. Also für eine Sache, die, wenn die Aussage stimmt, er nicht getan hat.
Das ist genau der Punkt, der falsch ist. Ja. Darf ich das mal klarstellen, einfach weil mir es wichtig ist, weil in der breiten Öffentlichkeit der Eindruck erweckt wird, dank dieser Aussage Bog oder Meyer-Witt, sei jemand zu Unrecht verurteilt worden, nämlich Knut Folgerts oder gar Christian Klar. Das ist falsch. Wir haben zu keinem Zeitpunkt behauptet, die beiden seien auf dem Motorrad gesessen oder hätten gar geschossen. Mittäterschaft ist auch möglich, wenn jemand im Vorfeld bei der Planung und Vorbereitung einer Aktion beteiligt ist. Und sowohl Folkerts als auch Klar sind von mehreren Zeugen im Zusammenhang mit den Tatfahrzeugen gesehen worden.
Aber Frau Baum hat doch gesagt, wenn Erkenntnisse zum Buback-Mock stimmen, wenn diese Erkenntnisse, dann müssten sicherlich Verfahren aufgerollt werden.
Ja, das Verfahren Wisniewski, da sind wir uns vollkommen einig.
War es dann ein Fehlurteil oder nicht? Was da ergangen ist gegen zwei andere.
Wenn das stimmt, ist ja hier richtig gesagt worden, muss ein Verfahren gegen Wisniewski eröffnet werden, denn er ist ja dann der Mörder, einer der Mörder. Und bisher ist er wegen des Buback-Mordes überhaupt nicht zur Rechenschaft gezogen
worden. Das ist der Begriff. Das Interesse unseres und der Opfer und auch der historischen Wahrheit des Staates ermittelt werden. Aber ob unbedingt ein neuer Prozess stattfinden muss, ist die andere Frage. Ich habe durchaus schon erlebt, dass jemand, der nun mehrere Frauen zum Beispiel in München getötet hatte, dann den sogenannten Paragraph 154, also relative Bagatelle für einen weiteren Fall, eine Einstellung bekommen hat, weil man den Damen, die da jeweils zu vernehmen waren, das nicht nochmal zumuten wollte. Und ich denke, es ist niemandem zuzumuten, vielleicht auch nicht Herrn Wischnewski, wenn er hier sich völlig gewandelt haben sollte, nochmal vor Gericht zu stehen.
Herr Pfleger, Sie wollten eine Sache jetzt unbedingt nochmal klarstellen.
Ja, es wird immer wieder geäußert von Politikern, auch teilweise im Spiegel, der Fall Buback müsste neu aufgerollt werden. Deshalb auch das Missverständnis, das gerade für mich ersichtlich wurde. Mhm. Neu aufgerollt werden müssen die Verfahren Knut Volkerts und Christian Klar nicht. Ja. Da gibt es keinerlei neuen Erkenntnisse. Nein. Und dementsprechend auch, und das war das, was ich vorher auch bei Herrn Ufer anschließen wollte, gibt es in Sachen Christian Klar in Bezug auf das Gnadenverfahren keine neuen Erkenntnisse. Überhaupt keine neuen Erkenntnisse. Das, was Peter-Jürgen Bohr geliefert hat, ist nur eine Belastung eines Stefan Wisniewski und nicht eine Entlastung, wie er sie vorgehabt hat, in Bezug auf Christian Klar. Und es wird natürlich evident, was sein Ziel war. Und Sie haben sich natürlich auch dazu benutzen lassen, ihn an den Bundespräsidenten zu vermitteln.
Herr Baum hat sich benutzen lassen.
Natürlich, weil er versucht hat, ihm sozusagen das Gespräch mit dem Bundespräsidenten zu ermöglichen.
Sie haben sich benutzen lassen, um Herrn Buback auf die Spur zu setzen. Wenn der nicht in der Zeitung gesagt hätte, Gnade für Klar, dann würden wir hier gar nicht wahrscheinlich diskutieren. Also, der Sohn eines Opfers.
Herr Burg hat mir gar nicht gesagt, was er dem Bundespräsidenten sagen würde im Einzelnen. Wenn er dem Bundespräsidenten anbietet, eine Erklärung abzugeben über die Tat, dann ist das doch selbstverständlich, dass man sagt, da soll er das tun.
Und Sie haben auf den armen Herrn Buback losgelassen, der scheinbar völlig verwirrt ist.
Und Herr Buback hat aus seiner Perspektive, Frau Maischberger, ganz anders reagiert als wir. Der hat aus der Perspektive des Opfers gesagt, mir ist interessant, wer meinen Vater wirklich erschossen hat.
Und das missfällt mir eigentlich so, dass da überhaupt die Angehörigen plötzlich so eine Rolle spielen. In anderen Fällen, bei dem normalen Mörder, da wird niemals, werden nicht die Angehörigen des Getöteten oder der Getöteten gefragt, ob sie jetzt einverstanden sind damit, dass der auf freien Fuß kommt oder ob er gnadenwürdig ist oder was. Da geht man einfach drüber weg. In diesem Fall, weil das prominente Namen sind, da weicht man davon ab. Und deshalb kommt es dann zu diesem zu diesem Zungenschlag, der uns allen nicht so ganz gefällt. Und wo es dann heißt, ja, wieso soll einer wieder klar Gnade kriegen, der so den Staat bekämpft hat und von dem will er jetzt Gnade und so weiter.
Frau Friedrichsen, dass da Herr Buback, also der Sohn des Getöteten, da jetzt ins Gespräch gekommen ist, der ist ja nicht etwa durch die Justiz da ins Gespräch gekommen, sondern er ist durch die Medien ins Gespräch gekommen. Also das ist von den, vielleicht hat er sich auch selbst gemeldet. Das ist aus der Sicht eines Opfers ja möglicherweise verständlich. Mhm. Aber dass diese Dinge jetzt ein Ausmaß angenommen haben, das, glaube ich, kann man nicht der Justiz anlasten. Ich will keine Medienschelte betreiben, aber das ist auch Teil der Darstellung in der Öffentlichkeit.
Na gut, aber also, Herr Buback hat... Ich habe schon Staatsanwälte verteidigt.
Der ganzen Auseinandersetzung. Ich versuche das nochmal zu sagen. Wir müssen doch darauf dringen, dass wir mehr über diese Dinge erfahren. Mhm. Ich sage das nochmal, die Täter sich nicht in der Kollektivität der Gruppe verstecken, was sie jahrzehntelang gemacht haben. Und wenn das jetzt aufbrechen sollte, wäre das ein erheblicher Fortschritt bis hin zu den Morden nach 1985, woran ich nicht glaube, dass das so schnell passiert. Mhm. Die Täter laufen ja draußen rum, nicht? Für die ist das eine wirkliche Gefahr. Also wenn dieses Schweigekartell jetzt gebrochen wird durch frühere Aussagen, die wir zur Kenntnis bekommen, wenn sie stimmen, und durch neuere, ist das eine positive Entwicklung, die wir ermutigen sollten. Und ich bin der Meinung, wenn der Bundespräsident die Meinung haben sollte, er begnadigt Herrn Klar, was er jederzeit tun kann, ist sein Recht, seine Entscheidung, dann muss aber Herr Klar auch mitwirken. Er muss die Akzeptanz in der Öffentlichkeit mit herbeiführen. Dass die Opfer darüber entscheiden, Frau Friedrichsen, das kann nicht sein. Die würde ich immer hören, ich würde auf sie zugehen. Aber entscheidend sind andere Dinge. Also wenn Herr Klar jetzt um Gnade bittet, er unterwirft sich ja diesem System, dem höchsten Repräsentanten der Demokratie, unterwirft er sich mit einer Gnadenentscheidung, dann muss er auch einen Beitrag leisten.
Wir sind aber an einem interessanten Punkt.
Er muss einen Beitrag leisten, auch für die öffentliche Akzeptanz. Also er muss zum Beispiel reden, das ist meine Frage.
Wir sind an einem interessanten Punkt. Dieses Justizsystem hat natürlich eine ganz große, bezieht sich immer auf den Täter, auf den wird geachtet, auf den sind sie ja auch angewiesen, auf dessen Aussagen. Die Opfer bleiben ein bisschen außen vor. Dieses ist die große Politik. Wir wollten aber heute auch diskutieren über das, was im Alltag